Norm hatte seine erste Zugfahrt letzte Woche. Er wird sich sicherlich daran erinnern. Ich erinnere mich auch an meinen oder unseren ersten Flug. Hermi und ich, wir waren schon befreundet damals und wir hatten einiges in Bukarest zu erledigen. Vielleicht auch im Zusammenhang mit unserer Ausreise. An das kann ich mich nicht mehr erinnern, was wir damals in Bukarest gemacht haben. Aber wir dachten, wir fliegen zurück nach Hermannstadt mit einer Propeller-Passagiermaschine. Das ist schon ein neueres Modell, aber ungefähr so hat die damals ausgesehen. Vielleicht war sie sogar etwas kleiner. Und ich hatte mich eigentlich sehr über diesen ersten Flug gefreut, weil ich wusste, wir fliegen über die Karpaten und das wird bestimmt ein schönes Bild geben, wenn wir da rausschauen und die Berge sehen. Aber kaum hatte das Flugzeug eine gewisse Flughöhe erreicht, wir waren ein paar Minuten unterwegs, schon kam die Durchsage des Piloten, dass gerade über den Bergen es heftige Turbulenzen geben wird. Und dann ging es schon los. Und wir wurden durchgeschüttelt und durchgerüttelt. Da war nichts mehr von dem Fluggenuss, den wir uns erhofft hatten, zu spüren. Die schneebedeckten Gipfel unter uns, die Landschaft, die man sehr gut durch das Flugzeugfenster hätte bewundern können, hatten an Faszination absolut verloren. Denn uns war es nur noch grottenschlecht. Und zum Glück gab es in diesem Flugzeug diese Tüten, in die wir dann unseren Mageninhalt entleeren konnten. Wir waren heilfroh, als dieses Flugzeug in Hermannstadt gelandet war. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da werden wir so richtig durchgeschüttelt. Wie wir damals auf unserem ersten Flug. Und ich glaube, gerade erleben wir so eine Zeit. Länder, Betriebe, Existenzen, Ehen, Familien, Beziehungen, Freundschaften, Gemeinden werden ordentlich durchgerüttelt. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie, in einer eine weltweite Gesundheitskrise. Man spricht jetzt schon von der dritten Welle. Wir wissen, das Klima verändert sich. Vieles verändert sich. Alles ist im Wandel. Und wir wissen nicht wie. Und man hat so den Eindruck, der Teufel ist so richtig los in dieser Welt. Überall schüttelt und rüttelt er. Was gibt uns Halt? Wie können wir diesen turbulenten Flug überstehen? Was trägt uns, wenn wir schwach sind und nicht mehr können? Darum soll es in dieser Botschaft gehen. Getragen in Schwachheit, habe ich es überschrieben. Wir sind ja auf der Zielgeraden in Richtung Passionswoche. Und die letzten Sonntage, da haben wir in der Predigt bestimmte Episoden aus dem Leben Jesu betrachtet. Und heute möchte ich mit uns über ein kurzes Wort nachdenken, das Jesus am Gründonnerstag, an dem Abend nach dem Passamal sagte, bevor er mit seinen Jüngern zum Ölberg ging, in jenen Garten genannt Gethsemane. Und er sagt es zu Simon Petrus, dem Jünger, der so eifrig und impulsiv war und der sich so stark fühlte, der aber dann richtig durchgeschüttelt wurde und die tiefste Stunde seines Lebens erlebte. Und wir finden dieses Wort in Lukas 22, wo eigentlich auch der Passionsnarrativ des Lukas-Evangeliums beginnt. Das ist ein sehr ergreifendes Kapitel, das mich jedes Mal, wenn ich es lese, innerlich berührt. Und wir lesen da zuerst, wenn wir dieses Kapitel lesen, von Judas Iskariot, der vom Teufel getrieben mit den Pharisäern darüber verhandelt, wie sie Jesus am sichersten gefangen nehmen können, ohne dass es unter dem Volk zu einem Tumult kommt. Und dann folgt diese wunderschöne Passage in dem Obersaal, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feiern und das Abendmahl einsetzt. Jesus hatte sich mit seinen Jüngern in diesen sogenannten Obersaal zurückgezogen, um mit ihnen eine Zeit der intensiven Gemeinschaft zu verbringen. Und Johannes sagt uns, dass Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Das heißt, das Kreuz von Golgatha war ganz nahe herangerückt. Und aus diesem Wissen heraus möchte Jesus mit seinen engsten Freunden, mit seinen Jüngern, den Zwölfen, noch ein Gemeinschaftsmahl feiern. Und wir erinnern uns alle an diese Worte, wir kennen sie nur zu gut. Sehr oft zitieren wir sie, wenn wir auch Abendmahl hier feiern. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, ehe ich leide. Nachdem sie das Mahl gefeiert hatten, sagte er ihnen, dass einer der Jünger zum Verräter werden wird. Und doch am gleichen Abend, und wir denken heute, unmöglich, wie kann man nur so unsensibel sein? Am gleichen Abend stritten die Jünger über die Frage, wer wohl unter ihnen der Größte zu gelten habe in dem Reich Gottes. Keiner von ihnen schien auch nur das geringste Maß an Wahrnehmung oder Verständnis zu zeigen für das, was der Herr bald erleben sollte, obwohl er ihnen eigentlich kurz vorher gesagt hatte, dass er bald sterben und nicht mehr lange bei ihnen sein würde. Die Jünger, die kapieren es irgendwie nicht. Sie streiten über die Rangordnung. Und Jesus, er muss ihnen sagen, wisst ihr, wer der Größte ist? Der Größte im Reich Gottes ist derjenige, der bereit ist, in demütiger Liebe dem anderen zu dienen. Er hat es ihnen eigentlich gerade vorgezeigt durch die Fußwaschung. Der ist der Größte, der bereit ist zu geben, ohne etwas zu erwarten. Der bereit ist, meinem Vorbild nachzufolgen. Und dann verheißt Jesus seinen Jüngern den Lohn der Nachfolge. Ihr werdet einmal Anteil haben an der Herrschaft, die mein Vater mir übergeben hat. Ihr werdet einmal in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken. Was für eine große Verheißung an die Jünger. Und der Tag, er wird kommen, an dem jeder Jünger und jede Jüngerin in dem sichtbaren Reich Gottes mitherrschen wird und wir werden mit unserem dreieinen Gott Gemeinschaft haben. Wir werden wieder das Mahl gemeinsam feiern. Aber dieser Tag, nach dem sehnen wir uns, aber er liegt noch in der Zukunft. Für die Gegenwart, für das Heute, und das Morgen und die nächste Woche und jeden einzelnen Tag, den wir auf dieser Erde noch zu leben haben, müssen wir die Worte beherzigen, die Jesus dem Petrus in Lukas 22, Vers 32 sagt. Hören wir mal genau hin. Er sagt nämlich zu ihm: Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebeten, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann aber wieder zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Meine Lieben, ich sehe in diesen zwei Versen drei Dinge, die auch für uns heute sehr wichtig und auch anwendbar sind. Zunächst mal dieser erster Appell an Petrus, habe ich für uns so umformuliert: Seid gewarnt, ihr werdet im Sieb Satans durchgeschüttelt. Simon, Simon ist eine eindrückliche, eine wachrüttelnde Anrede, so wie Martha, Martha. Oder Saul, Saul, was jetzt folgt, ist sehr wichtig. Hör genau hin. Es ist eine Anrede, die Simon wachrütteln soll. Wo? Raus! Aus seiner Selbstsicherheit, seinem Selbstvertrauen, seinem Übermut, aus seinem Stolz. Der Kontext lässt vermuten, dass gerade Petrus wahrscheinlich in diesem Streit um die Rangordnung der Wortführer war, wie so oft er der Wortführer war im Kreis der Jünger. Und vielleicht hat er auch in seinem Selbstvertrauen, nachdem er gehört hatte von dem Verrat eines Jüngers, dem Verrat Judas, gedacht: Boah, das kann mir nicht passieren. Ich bin stark. Ich bin treu. Ich werde Jesus nie enttäuschen. Und deshalb sagt er ja auch in Vers 33 dann: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch anzugreifen, euch auseinanderzunehmen, euch zu schütteln. Und zu sieben wie den Weizen. In dieser Aussage Jesu hören wir beides heraus. Einmal eine Warnung und zugleich auch einen Zuspruch der Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Ich glaube, wir können es erkennen, wenn wir genau hinsehen. Jesus sagt hier dem Petrus und auch uns: Der Satan, er hat ein vitales Interesse daran, uns Nachfolger Jesu anzugreifen und zu verführen. Und auf was hat er es besonders abgesehen? Er hat unseren Glauben im Visier. Er rechnet sich selbst bei den Aposteln noch eine Chance aus. Der Teufel, er ist nicht allwissend. Er weiß nicht, wo der Einzelne genau steht in seinem Glauben. Er kann manches sehen und wahrnehmen. Er ist eine hochintelligente Persönlichkeit, Wesen mit sehr, sehr viel Erfahrung. Aber er weiß nicht alles. Und so rechnet er sich selbst bei den auserwählten Chancen aus. Meine Lieben, ich bin der Überzeugung, dass er es ganz besonders auf uns Christen abgesehen hat. Auf unsere Beziehungen, auf unsere Ehen, auf unsere Gemeinschaften. Er will unser Vertrauen auf unseren Herrn durcheinander bringen, er will verletzen und verunsichern. Und er will eines nicht, dass wir das ausleben, wozu wir eigentlich berufen und gesalbt sind durch seinen Geist. Und aus diesem Grund greift er an und er belästigt, er hat es auf uns abgesehen. Und er ist nicht nur beschäftigt, Menschen im Reich der Finsternis, in ihrem Zustand der Verlorenheit gefangen zu halten. Nein, er hat auch die im Visier, die Jesus nachfolgen. Und er will sie zu Fall bringen, er will ihren Glauben angreifen, er will uns mürbe machen. Und was er immer will, ist dem Ruf Gottes zu schaden. Seid gewarnt. Ihr werdet im Sieb Satans durchgeschüttelt. Haltet euch nicht für unangreifbar. Denkt nicht, wir sind stark. Auch der Glaube von Simon, den Jesus einmal Petros, Felsen, nannte, wurde schwach. Und wir kennen den Fortgang der Geschichte. Petrus verleugnet seinen Herrn dreimal. Die Angst vor Verhaftung und vor Folter und Tod überwältigen ihn dort im Hof des Hauses des Hohepriesters. Es gibt Versuchungen und Anfechtungen, die den Glauben zutiefst erschüttern können. Das kann vieles sein. Es können Schmerzen sein, es kann eine Krankheit sein, Ängste, Existenznöte, Enttäuschungen von Menschen, denen man vertraut hat, Ehekrisen. Als letzte Woche erreichte mich eine Nachricht von einer Ehekrise, die mich sehr, sehr traurig gemacht hat. Von Menschen, die mir sehr lieb sind. Ein Tod von Angehörigen. Alle diese Dinge kann der Feind gebrauchen, um uns durchzuschütteln. Und dann kommen plötzlich diese Fragen auf. Die Frage nach der Liebe Gottes und nach seiner Macht und nach seiner Gerechtigkeit. Und auf einmal steht diese Frage im Raum, liebt mich Gott wirklich? Kann er mich überhaupt noch lieben angesichts meines ständigen Versagens? Solche und ähnliche Zweifel können auch zur Verzweiflung führen, zur Verzweiflung wegen der Situation, in der man drinsteckt und keinen Ausweg mehr sieht. Zur Verzweiflung auch über sich selbst, über sein eigenes Versagen und seine Schwachheit. Das Gefährliche an der Versuchung ist, dass der Glaube erschüttert wird. Und solche Erschütterungen, die jeden treffen können, die sind sehr hart. Und doch dürfen wir wissen, dass solche teuflischen Angriffe Gott selbst zulässt. Wir haben gelesen, der Teufel hat es sich erbeten müssen, den Glauben der Jünger anzufechten. Das ist das Ermutigende in diesem Vers. An wen erinnert euch das, ihr Bibelleser? An Hiob, genau. Auch in der Hiobsgeschichte durfte Satan nur so weit gehen und nicht weiter. Satan muss, wenn er Gottes Kinder durchschütteln will, Gott um Erlaubnis fragen. Er darf die Leute Gottes nur insoweit angreifen bzw. versuchen, wie Gott es ihm erlaubt. Und das wirft vielleicht auch wieder ein Licht auf die wohlbekannte Vaterunser-Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Die absolute Kontrolle auch über die Versuchung hat letztlich Gott. Er lässt es zu, dass unser Glaube schwächer wird. Warum? Um ihn letztlich stärker zu machen. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb, sagt unser Herr zu Petrus. Dieses Bild vom Sichten des Weizens, es knüpft an die Erntesituation seiner Zeit an. Der Weizen, er wurde geschnitten und dann wurde er gedroschen, sodass die Körner aus den Ähren sprangen und dann wurde mit der Wurfschaufel alles zusammen in die Höhe geworfen und die leichte Spreu, die flog davon. Die schwereren Körner, die fielen auf die Tenne zurück und dort lagen sie nun mit Staub und mit Dreck vermischt. Und das alles wurde dann in ein großes Sieb gefüllt und kräftig durchgeschüttelt. Können wir uns ein bisschen das vorstellen, wie diesen Körnern wohl zumute gewesen sein müsste, wenn sie Gefühle und Gedanken hätten? Natürlich haben sie das nicht, aber wenn sie es hätten. Man weiß es nicht mehr, wo oben und unten und vorne und hinten ist. Das macht der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Teufel, auch manchmal mit uns. Von allen Seiten werden wir durchgeschüttelt. Aber das Tröstliche ist zu wissen, die Körner können nicht durch das Sieb fallen. Nur der Dreck fällt raus und das Korn, es wird immer reiner und es wird wertvoller. Und ich glaube, Jesus möchte uns mit diesem Bild genau das sagen. Ihr werdet zwar gehörig durchgerüttelt, seid gewarnt, aber ihr könnt nicht rausfallen, wenn ihr zu mir gehört. Nur diese ganzen Verunreinigungen eures Lebens, die fallen dabei raus. Ihr bleibt bewahrt. Wer solche Erschütterungen also durchgemacht hat oder durchgestanden hat, dessen Glauben ist danach reiner, tragfähiger, reifer. Auch wenn die Versagenssituation selber sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Von Petrus lesen wir im gleichen Kapitel in Vers 62, wie bitterlich er weinte, nachdem er seinen Herrn verleugnet hatte. Warum weinte er so bitterlich? Weil er tief in seinem Herzen Jesus lieb hatte. Und weil er über sein Versagen, sein bitterliches Versagen, das Jesus ihm auch noch vorhergesagt hatte, zutiefst trauerte. Aber genau diese Zerbrucherfahrung brauchte ein Petrus, um ein demütiger Mann zu werden und um die Gnade Gottes tiefer erfahren zu können. Dieses Versagen, dieser Zerbruch hat sich tief in die Seele des Petrus eingegraben. Und deshalb schreibt er später in seinem Brief in 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen schenkt er seine Gnade. Und dann weiter in Vers 10, da sagt er, Gott ist der Gott aller Gnade. Petrus hatte erfahren, was Gnade bedeutet. Er hatte erfahren, es gibt nichts, was ich tun kann, damit Gott mich mehr liebt und nichts, das ich tun kann, damit er mich weniger liebt. Das ist Gnade. Und wenn Gott es zulässt, dass unser Glaube vom Gegenspieler durchgeschüttelt wird, wie eben der Weizen im Sieb, verfolgt er letztlich ein gutes Ziel. Und deshalb gelten die Worte Jesu aus jener Passionsnacht auch uns. Seid gewarnt. Ihr werdet im Sieb Satans durchgeschüttelt. Das Zweite, was wir hier sehen, das klingt auch sehr ermutigend, Vers 32a. Und das ist Folgendes. seid getrost. Jesus trägt uns im Gebet. Ich aber habe für dich gebeten, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Petrus, er wurde durch die Fürbitte Jesu davor bewahrt, in den Abgrund des Unglaubens und der Verzweiflung abzustürzen. Auch wir haben die Fürbitte des Auferstandenen, der bei Gott für uns eintritt, nötig. Wir sehen also Jesus hier als unseren Fürsprecher, als unseren Hohepriester. Unser Hohepriester, der jetzt im Himmel sitzt, zu Rechten Gottes, dem allmächtigen Vater. Und so wie Jesus zu seinen Lebzeiten für seine Jünger und besonders für den sich sehr überschätzenden und cholerischen Petrus betete, so tritt er heute für dich und für mich bei Gott ein. Weißt du das? Vergiss es nicht, es ist so wichtig. Er betet für uns. Hebräer 4, Abvers 14. Da schreibt der Schreiber, inspiriert durch den Heiligen Geist, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Und ich füge hinzu, können wir und wollen wir am Glauben festhalten. Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Meine Lieben, unser Herr, er verachtet uns nicht wegen unserer Schwachheit. Er ist unser großer Hohepriester, unser Freund und Helfer, der mit uns mitfühlt in der Versuchung. Und er kennt unser Herz. Und wenn wir in den letzten Wochen vielleicht zornig waren oder verbittert, wenn wir uns einsam fühlten, wenn wir mal wieder im nicht ganz vertraut haben. Wenn wir in anderen Bereichen unseres Lebens versagt haben, hat er Erbarmen mit unseren Schwachheiten. Groß ist seine Barmherzigkeit. Er betet für uns. Wer diesen Fürsprecher hat, der darf gewiss sein, dass in nichts, auch nicht das eigene Versagen, auch nicht der eigene Klein- oder Unglaube, selbst nicht der Tod von der Liebe Gottes trennen kann. Und wie heißt es doch in diesem gewaltigen, großartigen Text in Römer 8, einer meiner Lieblingsverse, wo Paulus schreibt, wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Der Feind ist ein Ankläger. Er erscheint vor Gottes Thron, er klagt an. Aber Gottes Geist sagt uns hier durch Paulus, wer kann uns denn noch anklagen, wenn wir zu ihm gehören? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr, er ist vom Tode auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Corona, Gefahr oder gewaltsamer Tod, Gewiss nicht. Was auch immer geschehen mag in dieser sterbenden Welt, wenn wir auch als Gotteskinder in unserer Schwachheit in Sünde fallen, wenn wir in unseren Gedanken durch unsere unbedachten Taten sündigen, dann dürfen wir trotzdem eins wissen: Jesus verwirft uns nicht wegen unseres Versagens, wegen unserer Schwachheit, sondern er tritt vor Gott für uns ein. Seid gewarnt. Ihr werdet im Sieb Satans durchgeschüttelt. Seid getrost. Jesus trägt uns im Gebet. Noch ein drittes. Hören wir hier aus diesem Bibelwort heraus. Ich habe es so für uns umformuliert. Oder formuliert, wie auch immer. Seid bereit, andere im Glauben zu stärken. Wenn du dann aber wieder zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Dieses Zurückkehren bedeutet nicht das Zurückkehren zur Errettung, sondern die Wiederherstellung nach dem Versagen. Wer eine tiefe Zerbrucherfahrung erlebt hat und genau weiß, dass er selber auf die Fürbitte Jesu angewiesen ist, der kann nun auch andere im Glauben stärken. Meine Lieben, die Menschen, die mich in meinem Glaubensleben wirklich tiefgehend ermutigt haben, das waren nicht die großen, sichtbaren, kraftstrotzenden Helden des Glaubens, die nur Positives von sich zu erzählen hatten, aber sich dabei hinter einer sehr großen, dicken Schutzmauer versteckten. Sondern das waren die Menschen, die auch von ihren inneren Kämpfen was sagen konnten. Die einfach ehrlich sagen konnten, wie Gott sie auch durch viel Schmerz in die Freiheit geführt hat. Manche von diesen Menschen sitzen hier in diesem Raum oder vielleicht hören sie uns jetzt gerade zu. Es sind die Leute, die dich begleiten, wenn du schwach bist, wenn du nicht mehr kannst, die dir sagen, du bist nicht allein. Zweifle nicht an dir. Es ist mit Gott zu schaffen. Egal, was du bist oder getan hast, du bist damit nicht zum Versager gestempelt. Gottes Arm ist lang genug, in das tiefste schwarze Loch hineinzureichen und stark genug, um uns herauszuziehen. Ich bin dankbar für solche Menschen, die durch ihre Zerbrucherfahrungen und durch ihr Leid mir Zuspruch geben